nehme das Mikro immer gerne in der Hand, dann stehe ich da nicht so leer da. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja vor ein paar Wochen eine neue Predigtreihe angefangen. Wir haben schon zwei Teile hinter uns, heute ist Teil 3. Und genau, in unserer Predigtreihe geht es ja darum, um das Shalom-Projekt Gottes. Genau, weil Gott die Welt erschaffen hat und als er die Welt erschaffen hat, hatte er vor, ein Projekt zu starten. Und er nennt, also das Buch, von dem wir die Predigtserie ein bisschen haben, von Bernhard Ott, das heißt Shalom-Projekt. Bernhard Ott nennt das Shalom-Projekt, aber ja, wir haben uns gedacht, vielleicht nennt Gott das auch Shalom-Projekt. Weil Shalom in der Bibel nämlich heißt, es steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Also da ist reine Luft, sagen wir mal, da steht nichts mehr zwischen uns. Wir können miteinander Gemeinschaft haben, also auch untereinander heißt es Shalom. Und genau, Gott hat die Welt geschaffen, eben mit diesem Hintergrund, da soll nichts zwischen ihm und seinen Geschöpfen stehen. Den Menschen hat er geschaffen als einen freien Mitarbeiter, der mit ihm zusammen die Welt gestalten darf. Das war sein Originalplan. Und weil der Mensch sich eben frei entscheiden kann, hat er sich irgendwann gegen die Zusammenarbeit mit Gott entschieden und dafür, dass er eben sein eigenes Ding macht. Und jetzt steht leider diese Ablehnung zwischen Gott und uns oder zwischen Gott und seiner Schöpfung. Jetzt ist leider nicht mehr Shalom. Aber die gute Nachricht, Gott hält trotzdem daran fest, sein Projekt weiterzubauen, das nicht aufzugeben und seinen Menschen auch nicht aufzugeben. Und er schenkt uns einen Neuanfang, das haben wir dann vom Johnny in der Predigt schon gehört. Das ja, ist auch eigentlich der rote Faden, den wir hier sehen. Gott schenkt immer wieder einen Neuanfang. Er will immer wieder neu mit uns starten, ein Projekt starten. Und er ist immer wieder auf der Suche nach den Leuten, die mitarbeiten wollen, die mit Gott leben wollen, die mit Gott auch so leben wollen, dass nichts zwischen ihnen steht. Und die den Frieden suchen und ihm nachjagen wollen. Und in der Bibel, ihr wisst ja, das ist ein dickes Buch, das erzieht sich über ganz viele Jahre. Es gibt Rückschläge, einzelne Schicksale, aber auch viele Geschichten, die eigentlich davon erzählen, wie Menschen sich immer wieder darauf eingelassen haben, auf die Einladung, die Gott ausspricht, dass sie seine Mitarbeiter werden wollen. Und da haben wir beim Johnny in der Predigt von zwei Mitarbeitern gehört, vom Abraham und vom Mose, die zwei Leute waren, die sich echt auf den Weg gemacht haben mit Gott, die gesagt haben, hey, ich will in deinem Projekt mitarbeiten, ich will mit dir zusammen das weiterbauen. Und jetzt, heute sind wir an einem Punkt, wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß ja, was so nach Mose und Abraham kommt. Es geht dann um ein Volk, und zwar ein Volk, das sich Gott ausgesucht hat, seine Mitarbeiter zu sein. Also nicht nur einzelne Leute, sondern auch eine Gemeinschaft, ein Miteinander von Menschen. Und er hat dieses Volk erstmal spektakulär gerettet. Die waren nämlich in Ägypten in einem eher elenden Leben. Die konnten nicht frei leben, die konnten auch nicht im Shalom miteinander leben, waren Sklaven. Und Gott hat sie da rausgeführt, sind ganz coole Stories dabei, das Meer wird geteilt, den Ägyptern werden ganz viele verschiedene Dinge angetan, damit sie das Volk ziehen lassen und das Volk freilassen. Und dann landet das Volk in der Wüste. Sie sind aus Ägypten rausgeführt worden und Gott hat einen guten Plan für sie vor. Er möchte sie in ein gutes Land führen, das er ihnen schon vorher versprochen hat. Aber erstmal sind sie in der Wüste und da sie ja jetzt in Freiheit sind, will Gott ihnen eigentlich jetzt erstmal erklären, wie er sich denn das jetzt vorgestellt hat mit seinem Shalom-Projekt. Wie das Shalom, also dieses Miteinander mit Gott und miteinander, also unter Menschen, wie das möglich sein kann, wie das im Hier und Jetzt auch schon möglich sein kann. Und das ist so ein bisschen das Thema meiner Predigt heute, dass es, dass das Leben im Shalom, so wie Gott es sich gedacht hat, auch schon im Hier und Jetzt möglich ist. Und das hat Gott eigentlich auch schon seinem Volk damals gesagt. Ich habe mir da drei Dinge überlegt oder die in der Bibel gefunden, die Gott, glaube ich, damals für sein Volk sehr wichtig waren und wie er sich auch heute wünscht, dass wir im Shalom miteinander leben. Und zwar sind es diese drei Dinge, die werde ich dann noch später an den roten Faden kleben. Erstmal sagt Gott zu seinem Volk, hey, ich möchte euer König sein. Und er lädt sein Volk ein nach einer bestimmten Shalom-Anleitung, habe ich das jetzt mal genannt, zu leben. Und außerdem möchte Gott nicht irgendwie abseits von den von seinem Volk sein, sondern er möchte mitten unter uns wohnen oder unter seinem Volk wohnen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, Gott trifft sich mit Mose auf dem Berg Sinai. Das ist eine ganz bekannte Stelle, in 2. Mose 20 lesen wir da davon. Um Mose erstmal, also erstmal dem Mose alleine zu erklären, wie er sich die Zukunft mit seinem Volk jetzt eigentlich vorgestellt hat. Und das können wir auch mal lesen, was Gott da sagt. Also er trifft sich mit Mose und sagt zu ihm: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Vielleicht habt ihr die Stelle auch schon mal gelesen. Was steht da drin? Gott möchte der einzige Gott sein von seinem Volk. Das also in Zeiten vom Volk Israel gab es viele andere Religionen, die hatten viele verschiedene Götter, haben sich gedacht, ja, der Mond, das sieht aus, also den könnten wir als Gott nehmen, aber auch das Wasser ist ja eine große Kraft. Das ist vielleicht ein anderer Gott, der da dahinter steckt. Aber Gott wünscht sich, dass sein Volk keine andere Autorität neben ihm akzeptiert. Also dass eigentlich ihre Treue ganz ihm gilt. Und er wünscht sich, dass er ihr König sein darf und ihr Herr. Ist immer die Frage, ja gut, kann er sich ja wünschen, aber wie ist Gott eigentlich? Was für ein König will er eigentlich für sein Volk sein? Dazu können wir uns müssen wir ein bisschen zurückblättern in der Bibel, weil das Volk hat Gott auch schon auf ganz viele verschiedene Arten kennengelernt durch ihre Zeit in Ägypten. Gott hat sich ihnen nämlich als ein guter Gott gezeigt. Er hat ihnen die Freiheit geschenkt, als sie eben aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei. Er hat für sie in Ägypten gekämpft und sie sicher durch das Meer geführt. Das lesen wir in 2. Mose 14. Ich glaube, die nächste Folie macht. Genau, also Gott schenkt ihnen Freiheit und Sicherheit. Er hat sie auch versorgt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo das Volk irgendwie ziemlich Hunger hat. Die Vorräte gehen anscheinend zur Neige in der Wüste und sie sagen, hey Mann, jetzt werden wir verhungern, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Und dann lässt Gott Brot vom Himmel regnen und schenkt ihnen jeden Tag was zu essen. Einmal kommen auch ein ganzer Schwarm von Vögeln vorbei, die sie dann essen und braten dürfen. Und dadurch zeigt er ihnen einfach, wie er sie versorgt. Und er hat sie auch aus Ägypten rausgeführt. Also er hat ihnen gezeigt, wo sie hingehen sollen, dass sie vielleicht auch in der Wüste sich nicht ganz verlaufen. Er war immer bei ihnen und hat sie geführt. Und so ist dieser Gott, der jetzt König über das Volk Israel sein möchte. So möchte er als König sein. Er ist stark und er ist mächtig. Er kann für sie sorgen. Er beschützt sie und er möchte sie führen und leiten. Das sind eigentlich seine Zusagen, die er seinem Volk machen will, wenn er sagt, hey, ich möchte, dass ich euer König bin. Ich möchte für euch da sein, euch versorgen, für euch kämpfen. Ja, und Shalom im Hier und Jetzt, das heißt für Gott, dass er sein Volk beschützen, versorgen und leiten will. Und so wie Gott sich seinem Volk gezeigt hat, durch ihre Reise, durch die Wüste, so ist Gott immer noch. Auch heute sagt er das eigentlich zu uns. Bei mir findest du Freiheit, bei mir findest du Sicherheit. Ich gebe dir Zufriedenheit und Sinn und ich führe dich. Ich meine es einfach gut mit dir. Lass mich doch dein König sein. Aber nicht nur Gott macht nicht nur Zusagen an sein Volk, sondern er wünscht sich auch von ihnen, dass sie ja ihren Teil dazu beitragen, dass Shalom-Leben möglich ist. Dass sie so leben, wie es Gott sich das eigentlich von Anfang an vorgestellt hat. Und dafür gibt er ihnen eine Anleitung. Das sind die 10 Gebote. Und jetzt frage ich mal an euch, wer kann mir denn die jetzt mal nennen? Alle 10? In der richtigen Reihenfolge? Niemand? Also falls ihr jetzt irgendwie in Schwitzen geraten seid und so, oh nein, ich bin so ein schlechter Christ, ich kann ja nicht mal die 10 Gebote auswendig. Ich könnte das jetzt auch nicht. Dann habe ich eine gute Nachricht. Die 10 Gebote, die sind wichtig, die sollte man sich auch mal durchlesen. Aber die haben eigentlich alle dasselbe Ziel oder dieselbe Aussage und die kann man gut zusammenfassen. Das macht später Jesus auch mal, der fasst die mal zusammen. Und zwar in Matthäus 22, Vers 37. Da steht nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das steht auch im 5. Mose schon drin, also dieses Gebot. Und dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also alle anderen Gebote, auch die 10 Gebote und die Forderungen, die wir ganz am Anfang von der Bibel lesen, die sind eigentlich in diesem Gebot enthalten. Das ist die Grundaussage. Und ich finde es cool, weil das macht für mich ist viel leichter, auch die 10 Gebote zu verstehen. Für Gott steht da nicht so der erhobene Zeigefinger im Vordergrund, so von wegen, ja, wenn du die nicht auswendig kannst und dich sowieso nicht dran hältst, dann bist du verloren oder dann will ich nichts mit dir zu tun haben, sondern eigentlich steht für ihn die Liebe im Vordergrund. Er möchte, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und er möchte, dass wir das auch untereinander tun, dass wir uns lieben. Er möchte nicht, dass wir uns was wegnehmen. Er möchte nicht, dass wir uns anlügen. Er möchte nicht, dass wir uns töten. Und das ist eine Shalom-Anleitung. Und wenn wir versuchen, so zu leben, wenn wir das immer mehr zulassen, dass wir unseren Gott von ganzem Herzen lieben und uns untereinander, dann ist Shalom, glaube ich. Dann können wir jetzt schon so leben, wie Gott sich das von Anfang an gedacht hat. Und dann, als Gott dem Volk diese 10 Gebote quasi sagt, wie er sich das vorstellt, dass wir miteinander umgehen sollen und auch mit ihm zusammenleben, dann tut Gott eigentlich das, was er immer macht. Er lässt nämlich seinem Volk die Entscheidung. Möchtet ihr meine Einladung zum Shalom-Projekt annehmen? Möchtet ihr meine Mitarbeiter sein? Möchtet ihr, dass ich euer König bin? Und möchtet ihr versuchen, Shalom zu leben? Und ich glaube, die Entscheidung, die stellt er uns auch heute. Möchtest du meine Einladung annehmen? Möchtest du mich als deinen König anerkennen und so leben, wie ich mir das vorgestellt habe? Bist du bereit, Shalom im Hier und Jetzt so zu leben? Wie geht die Geschichte in der Bibel aus? Wer weiß es? Nächste Folie. Yay! Sie entscheiden sich dafür, mit Gott zu leben, ihn als König anzuerkennen. Das steht, und sie haben das auch gebührend gefeiert. Das können wir in 2. Mose 24 lesen. Mose kam vom Berg wieder runter und hat sie gefragt, hey, wollt ihr alle Worte und Rechtsordnungen, die ich vom Herrn bekommen habe, wollt ihr das annehmen? Und da antwortete alles Volk mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, die wollen wir tun. Sie haben gesagt, ja, wir sind dabei. Und dann gab es ein Fest, also ich habe ein bisschen was ausgelassen, wurde beschrieben nochmal, sie haben sich nochmal an alles erinnert, was Gott ihnen Gutes getan hat. Und am Schluss war Gottes Gegenwart auch unter ihnen. Und da steht, als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Also ich glaube, es war ein großes Fest, eine große Party, die sie dann gefeiert haben, diese Entscheidung gefeiert haben. Nur mit dem Entscheiden ist es ja immer so eine Sache. Ich zum Beispiel, ich habe mir vor kurzem, habe ich auch mal eine Entscheidung getroffen. Und zwar, ich möchte früher aufstehen. Ich bin eigentlich nicht so der Morgenmensch, aber ich möchte eigentlich gern, bevor ich zu arbeiten anfange, würde ich gerne noch ein paar Dinge erledigen. Und zwar möchte ich gerne in Ruhe aufwachen. Ich möchte mir gerne einen Tee machen. Ich möchte die Bibel lesen. Ich möchte beten und stille Zeit machen. Aber ich will auch noch joggen gehen und dann muss ich noch duschen. Und dann möchte ich aber gerne pünktlich um 9 eigentlich an meinem Schreibtisch sitzen und arbeiten anfangen. Und das war, ich weiß nicht, manchmal habe ich so Gedanken und dann merke ich, ja, das will ich jetzt echt machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, morgen ist gleich der nächste Arbeitstag, ich probiere das aus. Ich bin ganz enthusiastisch aufgestanden. Also, naja, ich habe ihn weggestellt. Und dann bin ich schon beim ersten Klingeln, habe ich mir gedacht, okay, Froni, du stehst jetzt auf und du startest jetzt so, wie du dir das gestern vorgenommen hast. Ich habe die Entscheidung getroffen. Und dann bin ich aus dem Bett gehüpft. Also, ich weiß nicht mehr, ob es ganz so dynamisch war. Ich habe versucht, mir das Gähnen zu verkneifen. Ich habe mir einen Tee gemacht, habe mich auf mein Sofa gesetzt, habe meine Bibel-App aufgemacht, habe angefangen zu lesen. Dann habe ich gebetet, als ich mit dem täglichen Bibelleseplan, den ich gerade mache, fertig war. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich wach, jetzt kann ich auch noch joggen gehen. Bin ich eine Runde joggen gegangen und ich saß dann tatsächlich pünktlich um 9 Uhr am Schreibtisch, ready für den Arbeitstag. Und ich dachte mir, hey, das war ja voll einfach. Also eigentlich könnte ich ja meine Entscheidungen immer so treffen. Also wenn es immer so einfach ist, dann kein Ding. Das mache ich jetzt einfach jeden Tag so. Bis jetzt bin ich vielleicht 3-mal beim ersten Weckerklingeln aufgestanden. Und das mache ich jetzt schon, versuche ich schon ein paar Wochen. Und meistens pendelt sich dann irgendwie meine Aufstehzeit irgendwo zwischen 7 und 8 ein. Das heißt dann aber leider, dass ich nicht für alles Zeit habe. Und nicht für alle meine Vorsätze Zeit habe. Aber ich habe dann gemerkt, jeden Tag, wenn mein Wecker klingelt, stehe ich aufs Neue eigentlich vor der Entscheidung. Drücke ich jetzt nochmal auf Schlummern und schaue dann irgendwann, dass ich aus dem Bett komme, oder stehe ich jetzt gleich auf? Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht so gut. Aber ich habe jeden Morgen die Entscheidung. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es beim Volk Israel auch so gewesen. Sich für Gott und seinen Shalom-Plan zu entscheiden, das ist eigentlich erst der Anfang. Gott möchte nämlich, dass wir unseren Alltag nach seinen Shalom-Prinzipien gestalten, nach seiner Anleitung, dass wir ihn im Alltag dabei haben. Ja, und wenn das Volk Israel da auch ansatzweise so ist wie ich, und so stelle ich sie mir jetzt einfach mal vor, auch aus dem, was man sonst noch so in der Bibel über sie liest, dann kann es eigentlich heiter werden vielleicht. Dranbleiben, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Das merke ich ja bei mir selber. Und ich muss ja nur eigentlich aufstehen, um dann zu joggen zu gehen oder so, ist ja noch eine kleine Entscheidung. Aber was hilft uns, dran zu bleiben? Die Antwort ist irgendwie wunderbar, habe ich mir gedacht, weil Gott selbst hilft uns. Er ist kein Gott, der mal eben von seiner Wolke runtersteigt, der ein paar Regeln in 2 Steintafeln fräst und dann wieder verschwindet. Nee, er lässt sich von seinem Volk in der Mitte, in ihrem Zeltlager, eine Stiftshütte bauen. Ich habe da mal ein Foto. Dieses Ding, also ich finde, man erkennt es ganz gut, hier oben ist nämlich ein Bus. Das ist jetzt nicht original aus der Zeit des Volk Israel, sondern ja, das ist eine Nachbildung, die steht aber anscheinend in Israel. Und so sah das aus, da gibt es ja auch eine Anleitung im 2. Mose, wie Gott diese Stiftshütte haben wollte, so hat er sich eben sein Zelt unter seinem Volk vorgestellt. Und warum hat er sich da ein Zelt aufgebaut? Das ist mein 3. Punkt. Er will unter seinem Volk wohnen. Und da heißt es in 2. Mose 29, da selbst will ich den Israeliten begegnen und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also Gott hat sich ein Zelt bauen lassen unter seinem Volk, das sie auch mitnehmen konnten, damit er immer bei ihnen sein kann, damit er unter ihnen wohnt, damit sie dranbleiben können, ihn nicht vergessen. Und noch mehr, er hat sich nicht nur ein Zelt gebaut, sondern die Israeliten haben da auch immer wieder Versammlungen abgehalten. Gott hat sie in sein Wohnzimmer eingeladen. Und er sagt, die Stiftshütte, die soll durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Das heißt, er war da. Also er hat nicht nur so ein Zelt aufgestellt, sondern seine Gegenwart, sein Wesen war auch da. Mitten in seinem Volk. Und in dem Buch von Bernhard Ott, in dem Kapitel, an dem ich mich orientiert habe, da schreibt der Bernhard Ott von 4 Aspekten, die Treffen von Gott und seinem Volk ausgemacht haben. Und ich glaube, dass diese Dinge dafür gedacht waren, dem Volk zu helfen, an Gott dran zu bleiben. Genau, das ist auch mal die nächste Folie, genau. Ich glaube, dass die Möglichkeit zur Erinnerung gegeben haben, also dass das Volk sich immer wieder erinnert hat, was Gott für sie getan hat, dass das Möglichkeit war, um umzukehren und Buße zu tun und sich von Gott vergeben zu lassen, dass es eine Möglichkeit war, sich immer wieder neu für Gott zu entscheiden und dass sie da auch auftanken konnten in Gottes Gegenwart und sich Zuspruch von Gott abgeholt haben. Gehen wir nochmal zum ersten Punkt. Also die Treffen mit Gott geben Möglichkeit zur Erinnerung. Ich glaube, Gott wollte nicht, dass sein Volk ihn vergisst und dass sie nicht vergessen, welche guten Dinge er schon für sie getan hat. Wie er das Meer geteilt hat, wie er sie aus Ägypten, vor den Ägyptern gerettet hat, sie aus der Sklaverei geführt hat, wie er sie mit Manna versorgt hat in der Wüste, als ihnen die Vorräte ausgegangen sind. Als sie ein Freudenfest gefeiert haben, eine große Party, weil sie sich dafür entschieden haben, mit ihm zu leben. Aber vergessen geht ja irgendwie schneller, als man denkt. Wenn einen der Alltag erstmal gepackt hat, dann verblasst vielleicht die Erinnerung an die letzte Freizeit, wo ich Gott echt krass erlebt habe. Wo ich gespürt habe, dass er da ist. Oder das Aha-Erlebnis in meiner stillen Zeit, als mir so ein Bibelvers erstmal wieder richtig bewusst geworden ist, was das heißt. Oder vielleicht eine Heilung, die ich erfahren habe oder die ich miterlebt habe. Das kann schnell in Vergessenheit geraten, weil im Alltag beschäftigen einen immer neue Dinge. Und ich glaube, deshalb wollte Gott, dass das Volk Israel sich immer wieder die Geschichten von seiner Güte erzählt und sie an die nächste Generation auch weitergibt, um einfach nicht zu vergessen, wer Gott ist und was er eigentlich Gutes für sie getan hat. Und deswegen stehen die Geschichten auch heute noch in der Bibel. Heute können wir uns auch noch unsere eigenen Geschichten erzählen, also wir können nachlesen oder wir erzählen uns unsere eigenen Geschichten über Momente, wo wir gemerkt haben, Gott ist gut, wo er in unserem Leben da war, wo wir es gespürt haben. Treffen mit Gott geben die Möglichkeit zur Vergebung oder zur Umkehr. Das Volk hat sich zwar in der Theorie für Gott entschieden und dafür seine Gebote zu halten, aber ja, der Alltag sah oft anders aus. Da lesen wir auch viele Geschichten drüber in der Bibel. Sie haben es nicht geschafft, die ganze Zeit im Schalom mit Gott und miteinander zu leben. Sie haben immer wieder Gott die Treue gebrochen und sich nicht an ihre Versprechen gehalten, ihre eigenen egoistischen Ziele durchgezogen, andere Götter angebetet, sich nicht auf Gott als ihren Versorger verlassen. Und wenn sie dann zu Gott gekommen sind, dann glaube ich, ist es schwierig, sowas zu verstecken. Da lesen wir auch in den Psalmen öfter drüber. David und andere Psalmdichter, die wissen, die innere Not, die entsteht, wenn man vor Gott kommt und man merkt, da ist was zwischen einem und man verschweigt es und verdrängt es. Da steht zum Beispiel im Psalm 32, Vers 1 bis 4. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, schreibt David. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Also man merkt irgendwie, das ist eine Last, das kann einen belasten, wenn man merkt, da steht was zwischen mir und Gott. Oder da steht vielleicht auch was zwischen mir und einem Freund von mir oder meiner Mama, meinem Partner. Und was mache ich dann damit? Kann ich das Gott jetzt eigentlich einfach so erzählen? Zu Zeiten des Alten Testaments war das eigentlich ein Treuebruch. Also, und das war ein schweres Vergehen. Darauf stand die Todesstrafe, wenn man Gott die Treue gebrochen hat oder auch untereinander, wenn man sich die Treue gebrochen hat. Ich habe da zum Beispiel auch an den Ehebruch gedacht, wo es ja damals üblich war, dass man dann Leute steinigt, wenn sie das gemacht haben. Also eigentlich ja, war gang und gäbe, dass man stirbt, wenn man die Treue bricht, wenn man sündigt. Aber auch dafür hat Gott einen Ausweg und auch schon damals, das fand ich cool, das nochmal so mir bewusst zu machen. Wer seine Schuld nämlich vor Gott bekennt, der kann sich stellvertretend auf ein Opfertier legen und die Strafe wird an dem Tier anstatt dem Menschen vollzogen. Man kann jetzt sagen, ja, wieso brauchen wir das denn überhaupt? Das ist ja total blutrünstig. Ich habe mir aber auch gedacht, das ist irgendwie ein Liebesbeweis Gottes, weil er gibt einen Ausweg. Also er sagt nicht, ja okay, dann ist es halt so, tschüss. du bist jetzt von mir getrennt, du hast mir die Treue gebrochen, sondern er sagt, hey, wenn du das bereust, dann will ich dir das vergeben und dann kannst du deine Schuld auf ein Tier legen. Und deswegen kann David vielleicht auch beten im Psalm 32, Vers 5, darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen und du hast mir alles vergeben. Also David hat auch erfahren, wie Gott ihm das vergibt, wie das wieder ausgeräumt wird, was zwischen ihm steht. Und dann kann man irgendwie wieder atmen und Gott wieder in die Augen schauen und das, die Gegenwart genießen, das Treffen im Zelt und den Shalom spüren, weil das, was zwischen uns und Gott ist, das ist wieder ausgeräumt. Ja, wenn man in die Stiftshütte kam, dann war es auch immer eine Möglichkeit, sich wieder neu für Gott zu entscheiden. Vielleicht auch gerade, wenn man gemerkt hat, hey, Gott hat mir vergeben. Es ist vielleicht dran, mich wieder neu zu entscheiden, Gott nachzufolgen und ihn als meinen König zu machen. Zum Beispiel hat das Volk Israel das gemacht, nachdem Josua von Mose übernommen hat, das Volk zu führen. Da haben sie auch, hat er das Volk nochmal dran erinnert, wer Gott ist, was er schon alles Gutes getan hat und sie nochmal gefragt, hey, wollt ihr das immer noch? Wollt ihr Gott als euren König haben? Wollt ihr mit ihm in dem versprochenen Land leben? Und da hat sich das Volk wieder dafür entschieden. Es waren vielleicht auch andere Leute wie damals. Ja, manchmal reicht es nicht, wenn sich nur die Eltern für Gottes Shalom-Projekt entscheiden. Ich glaube, manchmal muss auch jede Generation oder jeder persönlich, auch im Volk Israel, sich wieder dafür entscheiden, ja, Gott nachzufolgen. Und auch dafür gibt es Raum in der Stiftshütte, in der Begegnung mit Gott. Und auch eine wunderschöne Möglichkeit, finde ich, dass Gott Möglichkeit gibt, wenn man sich mit ihm trifft, dass man auftanken kann, dass man Zuspruch sich von ihm abholen kann und Ermutigung. Weil, ja, wie wir jetzt schon gesehen haben, dem Volk ist es, glaube ich, nicht immer leicht gefallen, Gott zu vertrauen, dass er sie versorgt, dass er es gut mit ihnen meint, dass er ihr König ist, ihr Retter. Und immer wieder haben sie, glaube ich, daran gezweifelt. Aber im Shalom zu leben ist nur möglich, wenn man Gott vertraut, wenn es ein Miteinander ist. Angst und Sorge, die können uns oft dazu verleiten, egoistisch zu werden. Ich weiß ja nicht, ich kann ja dem anderen vielleicht nicht vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dann mache ich lieber mein eigenes Ding. Man kann auch aggressiv werden, wenn man Angst hat. Oder neidisch. Und Gott weiß es. Und er ermutigt sein Volk eigentlich immer wieder. Er tröstet es. Er redet ihm gut zu. Er zeigt ihm, dass er da ist. Und sie sich keine Sorgen machen müssen eigentlich. Und das müssen sie, glaube ich, immer wieder hören. Und dafür können sie in die Stiftshütte kommen. Ja, damals in der Wüste gab es dieses Zelt. Da war Gott da. Wie ist es heute? Heute ist Gott uns nämlich noch viel näher. Durch Jesus ist es möglich geworden, dass Gott seine Wohnung in unserem Herzen bezogen hat. Wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann kommt der Heilige Geist und er wohnt in unseren Herzen. Deswegen schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? In 1. Korinther 6, Vers 19. Gott hat Wohnung in uns bezogen hier. Und jetzt können wir uns immer und überall mit Gott treffen. Der ist quasi unser nächster Mitbewohner. Näher geht's ja irgendwie gar nicht. Und ich denke, bei den Treffen von Gott und dem Volk in der Stiftshütte, da denke ich auch immer wieder an unsere Gottesdienste. Die sind eigentlich auch was ganz Besonderes, weil wir gemeinsam zu Gott kommen können. Ein bisschen so wie das Volk Israel damals. Und ich wünsche mir eigentlich, dass unsere Gottesdienste genauso werden wie die Versammlungen des Volkes in der Stiftshütte. Dass in unseren Gottesdiensten schon jetzt spürbar wird, wie Shalom sich anfühlt. Wie sich anfühlt, wenn nichts zwischen uns und zwischen Gott steht. Dass wir Gott gemeinsam loben können und uns erzählen, was er uns schon Gutes getan hat. Dass wir vor ihn kommen und ihm unsere Schuld bekennen und uns von ihm vergeben lassen. Dass wir uns vielleicht auch immer wieder neu dafür entscheiden, ihn als letzte Autorität, als König über unser ganzes Leben anzuerkennen und nach seiner Shalom-Anleitung leben. Und dass wir uns auch von ihm ermutigen und trösten lassen. Jetzt habe ich eine Frage an euch oder an dich. Wenn du Gott heute begegnest, was ist dann da für dich dran? stehst du heute vor Gott und möchtest ihn einfach nur loben und preisen für all das Gute, was er in deinem Leben getan hat oder was er in der Welt tut, dann lade ich dich einfach gleich ein, tu das, nutz die Zeit, wenn wir dann Lieder singen, nutz die Lieder dazu, dich an all das Gute zu erinnern, was Gott getan hat und immer noch tut. Und nutz die Zeit dafür, deinem guten König dafür zu danken. Oder stehst du heute vor Gott und du merkst, irgendwie ist da kein Shalom. Da steht Schuld zwischen mir und Gott. Oder da steht Schuld zwischen mir und jemand anderem. Brauchst du Vergebung? Dann bring auch das einfach vor Gott. Schütt ihm dein Herz aus und bitte ihn, dir zu vergeben. Such dir vielleicht auch eine Person, die dir Vergebung im Gebet zuspricht. Dafür sind wir eigentlich da. Bitte geh einfach nicht nach Hause, ohne dir wirklich Vergebung zusprechen zu lassen oder von Jesus deine Schuld ausräumen zu lassen. Weil er dich liebt und er vergibt dir echt gerne. Weil er sich eigentlich nichts mehr wünscht, als dass Shalom zwischen dir und ihm ist. Und zwischen dir und anderen Leuten. Aber vielleicht stehst du auch vor Gott und merkst, du willst dich nochmal neu für ihn entscheiden. Du willst dich nochmal neu für seinen Willen in deinem Leben entscheiden. Weil du weißt, dass er es gut mit dir meint. Und du willst, dass er Herr über dein Leben ist. Über dein ganzes Leben. Vielleicht merkst du, es gibt einen Bereich in deinem Leben, da willst du eigentlich gern allein entscheiden. Ohne Gott. Oder das tust du gerade. Vielleicht ist es in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deiner Kindererziehung, deinen Finanzen oder an deinem Arbeitsplatz. Da nimmst du Gott gar nicht so wirklich mit. Da denkst du, ja, das ist ja mein Ding. Das ist mein Bereich. Dann nutzt auch heute die Gelegenheit, wenn du merkst, hey, Gott sagt es zu dir auch, ich will auch da in dem Bereich Herr über dein Leben sein. Nutzt heute die Gelegenheit, ihm das wieder neu hinzulegen und zu sagen, ja, auch über meinen Job will ich, dass du König bist. Und da will ich nach deinem Willen suchen und fragen. Oder vielleicht stehst du heute vor Gott und du merkst, dass du dir einfach nur Trost und Ermutigung wünschst. Ein Zeichen, dass er da ist, auch in deinem Leben und für dich, dass er dich nicht vergessen hat. Dann sag ihm auch das und spitz die Ohren, was er dir zu sagen hat. Mir ist da der Vers eingefallen aus Jeremia 29, Vers 11. Da sagt sagt Gott, denn ich allein weiß, welche Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gottes Plan mit uns ist Shalom, dass nichts zwischen uns und ihm steht und wir mit ihm gemeinsam die Welt gestalten können. Und auch wenn wir im Moment vielleicht in einer Welt leben, in der es nicht immer Shalom gibt, gibt Gott uns nicht auf und die Welt nicht auf. Er hat seinem Volk gezeigt damals, wie es jetzt schon im Shalom leben kann, im Hier und Jetzt. Und es sagt er auch zu uns. Er will auch unser König sein. Er hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir jetzt schon im Shalom miteinander leben können. Und in unserem täglichen Versuch, Shalom zu leben, will er uns ganz nah sein und in unseren Herzen wohnen. Seine Gnade und Liebe will er uns immer wieder neu zeigen. Also, ja, nutzt den Gottesdienst jetzt, einfach zu Gott zu kommen. Stellt euch vor, ihr geht in ein Zelt hinein, wo Gott da ist und genießt die Zeit mit ihm. So wie es gerade für euch dran ist. Amen.